Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Es wurde dringend mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Challenger Corner, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte, weil wir haben letzte Woche das Comeback von Dominic Thiem und Stan Wawrinka auf der Asche bei einem Challenger-Turnier erlebt. Wir haben einen weiteren jungen Schweizer Spieler, der so ein bisschen die Challenger-Szene aufmischt und vielleicht den Schritt zwischen Stan Wawrinka und Roger Federer auf der einen Seite und dem ganzen großen Nichts auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen abfedern kann. Und wir haben im April eine ganze Menge an Challenger-Turniere, auf die wir noch vorausschauen wollen. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich wieder mit dabei der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Es war mal wieder Zeit, dass wir eine Challenger Corner machen, weil wir haben lange nichts von uns hören lassen.
Das stimmt. Und eigentlich hätten wir alle Hände voll zu tun, denn wir haben im Moment Challenger-Turniere en masse.
Ja, absolut. Du bist nächste Woche in Madrid, ja? Beim Challenger.
Das ist zumindest so der Plan, ja.
So. Da sind wir doch wieder voll im Game drin. Wir sprechen allerdings über die Turniere, die es in den letzten Wochen gegeben hat und vor allen Dingen in den letzten zwei Wochen. Und da müssen wir mit einem Turnier anfangen, was es letzte Woche gegeben hat, die Andalusia Open. Das bot sich natürlich an oder es kam diesen Challenger zugute, dass es auf Sand gespielt worden ist und vor allen Dingen, dass wir zwei Rekonvaleszenten dort auf der Challenger-Tour wieder begrüßen durften. Das ist auf der einen Seite Dominic Thiem gewesen und auf der anderen Seite Stan Wawrinka, die beide mit einer Wildcard angetreten waren. Dominic Thiem und Stan Wawrinka in einem Turnier zu haben, dann noch Philipp Kohlschreiber, Yannick Hanfmann, Elias Ymer, Marco Cecchinato, Jiří Veselý, Jaume Munar. Das ist insgesamt, kann man sagen, eins der bestbesetzten Felder bei einem Challenger gewesen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Absolut. Und höchste Kategorie natürlich gewesen, 125er-Klasse. Das ist stellvertretend, das ist dann auch standesgemäß. Aber es wurde, und das muss man ganz klar sagen, natürlich überschattet oder besonders herausgehoben durch die Teilnahme natürlich von Stan Wawrinka und Dominic Thiem. Denn dass man zwei ehemalige Grand-Slam-Champions innerhalb eines Turniers auf Challenger-Ebene hat, das kommt dann doch wirklich nicht so häufig vor.
Nee, das kommt wirklich nicht ganz so häufig vor. Und wir haben einen rechten Hype erlebt da letzte Woche. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe dann auch bei unserem anderen Twitter-Account bei Chip and Charge habe ich dann so ein bisschen die Felder und dann auch die Matches auch so ein bisschen angekündigt. Und da gab es schon Interesse dann von Seiten der Tennisfans. Und die beiden Protagonisten dieses Turniers, Dominic Thiem und Stan Wawrinka, die wurden hintereinander angesetzt dort bei diesem Turnier, bei den Andalusia Open. Und sie mussten beide feststellen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Weil sowohl Stan Wawrinka gegen Elias Ymer als auch Dominic Thiem gegen Pedro Cachin verloren jeweils klar in zwei Sätzen. Das war ihre erste Partie und das war dann auch mal wieder so die Erkenntnis, auf Challenger-Ebene wird schon relativ gutes Tennis gespielt.
Absolut, und auch die Leistungsdichte ist dementsprechend groß. Und man muss natürlich fairerweise sagen, also sie waren natürlich jetzt auch schon eine gewisse Zeit vom Tennisplatz fern gewesen. Das muss man natürlich ganz klar festhalten. Bei Stan Wawrinka waren es 385 Tage insgesamt. Und bis es zu diesem Super Tuesday eigentlich kam, denn beide haben eben dort am selben Tag gespielt, wo er eben 385 Tage ohne Turnier gespielt hat. Danach zwischen zwei OPs ja überstanden gehabt. Das letzte Turnier hat im März 2021 stattgefunden. Bei Dominic Thiem waren es auch immerhin 280 Tage, die er ohne Turnier und ohne Wettkampfpraxis dann hier verbracht hat. Hatte ja die Handgelenksverletzung ausgehend beim Turnier in Mallorca im Juni letzten Jahres gehabt, wo er dann, glaube ich, auch von seinem Match ja dann zurückgetreten ist, beziehungsweise eben aufgeben musste. Und bei Stan Wawrinka ist es schon so lange her, dass er inzwischen eigentlich auf 230 der Weltrangliste runtergerutscht ist und bei Dominic Thiem ja auch eben auf Platz 50. Und es war dann schon folgerichtig, dass man sich dann als Zielsetzung im Endeffekt vielleicht als nächstes große Grand Slam Roland Garros nimmt und dann sich eben auch mit Beginn der europäischen Sandplatzsaison in Spanien dann dieses Turnier heraussucht. Die Anlage in Marbella ist ja perfekt, muss man sagen. Ich war letztes Jahr ja auch vor Ort. Da ist ein Hotel direkt nebenan. Also es ist alles fußläufig erreichbar und dementsprechend fühlen sich die Spieler dort auch wohl. Die Austragungsstätte hat früher schon Davis Cup Turniere beherbergt. Das fand ja auch im vergangenen Jahr ein ATP 250er statt neben dem Challenger Turnier. Also man hat da richtig viel auch versucht wieder, wieder nach vorne zu bringen und hat einen richtig großen Center Court, wo eben auch, ja, ich schätze mal so um die 2.000, 3.000 Zuschauer Platz haben. Also das heißt, da kann man auch schon eine standesgemäße Atmosphäre hier auch schaffen und ich glaube für die Spieler, die haben sich dort auch richtig pudelwohl gefühlt mit einem kleinen Wermutstropfen, das muss man vielleicht noch sagen, denn vor allem die ersten Tage, die waren richtig verregnet sogar. Also ich erinnere mich, ich habe da die gute Wahl getroffen. Im letzten Jahr hatten wir da noch richtig schönes Wetter. In diesem Jahr hatten wir hier in Deutschland schönes Wetter und an der Costa del Sol, naja, da hat es doch zu einigen Regenschauern auch geführt und es war richtig, Nieselwetter teilweise auch. Es war ziemlich kühl für die Region, natürlich so um die 15, 17 Grad dann vor Ort gewesen. Also das war das Einzige, was vielleicht nicht so ganz funktioniert hat bezüglich der Rahmenbedingungen.
Ja, die Rahmenbedingungen waren wirklich die ersten Tage relativ furchtbar. Also das war gerade der erste Tag war komplett verregnet. Beim zweiten Tag, da wurde Stan Wawrinka als zweites Match angesetzt, Dominic Thiem als drittes Match. Vorher war noch Pablo Andujar, der gespielt hat. Und da war es dann schon so, dass dann gesagt worden ist, ja, wird wohl ein bisschen länger dauern, bis dann dieses Match oder diese Matches dann angesetzt werden können. Aber Dominic Thiem hatte hinterher dann ja auch noch bekannt geben müssen, dass er an Corona erkrankt war, dass er also einen positiven Test hatte. Also der hat im Moment wirklich eine ganz, ganz schwierige Phase. Er steht eigentlich mitten in seinem, ja, in seiner Prime-Zeit. Das heißt, er müsste eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann im Zenit seines Könnens sein und er schlägt sich halt seit Mallorca letztes Jahr mit dieser Handgelenksverletzung rum. Dann hatte er eigentlich, wollte er nach Australien, das hatte schon nicht geklappt, dann wollte er bei ihnen in den Wales antreten, da hat er kurz vorher noch zurückgezogen, jetzt hat er also diesen ersten Auftritt gehabt gegen Pedro Cachin, hat er verloren mit 3-6 und 4-6 und jetzt ist wohl sein nächstes Turnier dann auch Monte Carlo und vielleicht, oder Monte Carlo oder Belgrad und vielleicht wird er dann ja auch noch Ende April in München auftauchen, das könnte ich mir relativ gut vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass Patrick Kühn da noch eine Wildcard sehr lange zurückhält für Dominic Thiem.
Ja, diese Frage ist auch schon an der einen oder anderen Stelle mal aufgepoppt, dass das doch eine ganz lukrative Geschichte wäre. Ja, warum nicht? Dem Turnier wäre es zu gönnen, vor allem natürlich eben auch den Leuten hier in München. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, dann Dominic Thiem hier vielleicht auch begrüßen zu können, neben Alexander Zverev. Aber das, wie gesagt, also du hast es ja angesprochen, er muss irgendwie wieder in Form kommen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich jetzt tatsächlich wirklich ein verlorenes Jahr, wenn man so möchte. Ne? Gerade jetzt, wo vielleicht auch der wirkliche Umbruch zu vollziehen ist, wo vielleicht auch so die kleine Djokovic-Lücke an der einen oder anderen Stelle aufklafft, da wäre es natürlich schön, dann dort auch wirklich präsent zu sein und dann vielleicht auch mal tatsächlich den einen oder anderen Titel dort noch mitnehmen zu können und vielleicht auch in der Weltrangliste noch mal richtig weiter nach vorn zu kommen. Aber das hilft natürlich im Moment alles nichts. Er muss wieder in die Spur finden und ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass das geschehen wird. Und das Wichtigste ist im Moment tatsächlich eben Spielpraxis zu bringen. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, jetzt auch diese nächsten Turniere zu spielen. Und ich schaue jetzt gerade noch mal, es gab dort von den Medienvertretern vor Ort in Marbella, gab es dann eben auch so die Info von Dominic Thiem, der also hinterher gesagt hat, dass er natürlich extremst froh war, überhaupt wieder auf dem Platz stehen zu können. Ja, also, dass das auch wirklich Big Emotions für ihn wieder waren und dass es für ihn das Allerwichtigste ist, wieder bei einem Wettkampf teilnehmen zu können und hat wieder wirklich das Adrenalin gefühlt, hat wieder den Wettkampf aufnehmen können und er fand natürlich das Ergebnis, die relativ deutliche Niederlage gegen Pedro Cachin, die du angesprochen hast, natürlich schon als den bitteren Part, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wiederum ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen und es waren eben dann auch wieder dementsprechend zwei Sätze mehr, die er hier wieder an Spielpraxis gewinnen konnte. Und davon abgesehen, weil du das ja auch gesagt hast, dass auf Challenger-Niveau gutes Tennis gespielt wird, Ich habe von vornherein schon gedacht, dass das eine nicht so einfache Auslosung wird, weil Kachin ist einer, der auch tatsächlich gerade auf Sand doch ein relativ gutes Leistungsvermögen hat. Der hat in den letzten Monaten dann auch immer wieder Ups und Downs gehabt, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr Downs als Ups, aber dann natürlich in so einem Match Center Court, ich habe es gesagt, in der Regel gute Rahmenbedingungen gegen Dominic Thiem. Da ist man natürlich dann auch hoch motiviert und da hat er dann ihm am Ende auch keine Chance gelassen.
Er hatte insgesamt eine sehr, sehr gute Woche, Pedro Kachin. Er hat nämlich dann im Viertelfinale hatte er Philipp Kohlschreiber besiegt mit 7-6 und 6-2. Kohlschreiber, der vorher eine Vintage-Leistung gegen Carlos Tabernera abgeliefert hatte, in drei Sätzen gewonnen hatte. Ich habe das Match sehr genossen. Ich habe das fast komplett gesehen und sehr genossen. Und Kachin hat dann im Halbfinale Pablo Andujar dann auch noch besiegt. Also es waren so die Altmeister des spanischen Tennis waren dann ja auch vertreten in Marbella. Und dann hat er im Finale gegen einen der jüngeren Stars, die jetzt allerdings so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind durch die Ankunft von Carlos Alcaraz gegen Jaume Munar, hat er in zwei Sätzen verloren. Und Kachin hatte wirklich eine richtig gute Woche. Und was mich ein bisschen gestört hat vor diesem Turnier war, dass alle nur darüber gesprochen hat, ja, wenn Dominic Thiem hier gut spielt, dann kann er hier auch das Turnier gewinnen.
Und klar, ich glaube auch, es war ein bisschen zu tatsächlich avisiert bedacht, dass Dominic Thiem dort dann tatsächlich so durchläuft durch dieses Turnier. Ich glaube, das war nicht wirklich realistisch und konnte man nicht wirklich davon ausgehen, denn du hast die Namen angesprochen und vielleicht auch noch eine kleine Bemerkung sei erlaubt zu Philipp Kohlschreiber. Du hast das Match gegen Carlos Tabernera angesprochen. Der hat bereits in der ersten Runde gegen den jungen Tschechen Jiří Lehečka, den wir ja auch schon mal im Interview hatten, hat er einen ähnlichen Husarenritt eigentlich geschafft. Ist auch von einem Satzrückstand noch zurückgekommen. Das war sein erstes Sandblattspiel eigentlich in der Saison. Und ich war auch ein bisschen erstaunt, bei mir auch so kam das irgendwie nebenbei erst, dass überhaupt Philipp Kohlschreiber in diesem Turnier aufgetaucht ist und dann, muss man sagen, ja auch eine wirklich gute Performance abgeliefert hat. Ne? Also das gehört mit, muss oder soll an dieser Stelle auch noch erwähnt sein, also auch der gute Philipp Kohlschreiber, der jetzt auch wieder eine Wildcard bekommen hat für München, auch dem seine Karriere ist ja auch noch nicht ganz durch.
Nee, und das meinte ich eben wirklich komplett ernst, dass er eine Vintage-Leistung gegen Carlos Tabernera abgeliefert hat. Das war ein richtig gutes Match von ihm. Und da können wir dann auch wirklich sagen, es war ein gelungenes Turnier für ihn. Er hat dann vor seinem Viertelfinale gegen Kachin war er dann bei einer Pressekonferenz dabei in München, hat gesagt, ja, ich habe den Ball ganz gut im Schläger. Und das konnte man dann auch sehen und mal gucken, wie lange seine Karriere noch dauert. Bis jetzt sagt er wahrscheinlich nach Wimbledon, hört er dann auf. Aber wir werden sehen, wie lange seine Karriere dann noch andauern wird. Lass uns nochmal gerade über Stan Wawrinka sprechen, weil der hat nämlich jetzt auch seinen 37. Geburtstag gefeiert und für den ist diese Formfindung Richtung French Open, die er auch mal gewonnen hat, die ist schon noch ein bisschen schwieriger als für Dominic Thiem, weil da sind auch noch mal 10 Jahre dazwischen und vor allen Dingen, du hast es vorhin gesagt, 100 Tage, die er länger raus war aus dem Tennis-Zirkus als Thiem.
Ja, wahrscheinlich schwieriger. Ne? Jetzt könnte man sagen, der ist vielleicht schon ein bisschen erfahrener, wenn es darum geht, auch solche Comebacks vielleicht zu feiern. Aber du hast es gesagt, er hat seinen 37. Geburtstag gefeiert in Marbella. Da kam Florian Leitgeb auch noch mit der Torte auf den Trainingsplatz. Da gibt es auch noch ein nettes Video dazu, wie der dann auch überreicht hat. Und er klang aber relativ zuversichtlich. Also er hat gesagt, also auch für ihn war es natürlich wichtig, hier Matchpraxis zu bekommen. Und erstmal wieder überhaupt Füße auf den Platz zu bekommen, das Feeling wieder zu bekommen nach so langer Zeit. Aber er klang, wie gesagt, sehr, sehr zuversichtlich dahingehend, dann auch sich wieder in nächster Zeit zu verbessern. Und dass eben dieses große nächst anstehende Highlight, nämlich in Form von Roland Garros, dann dort vielleicht auch wieder eine gewichtigere Rolle spielen zu können.
Und Stan Wawrinka war hinterher bei den Turnierorganisatoren in Marbella dann auch noch im Interview dabei. 3 Fragen auf Englisch hat er beantwortet und da können wir jetzt nochmal reinhören, was er da gesagt hat.
How did you feel out there, especially with your foot?
I think the foot physically it was good, was really positive. I was super happy to be back playing tournament, to get the emotion, to get the stress of match again. For sure, I was focus and trying to do my best with the level I have right now. And I knew it would be difficult, but in general, again, I think it's only positive week for me. I've been practicing well. I'm gonna play doubles, keep practicing, and keep building for the next few weeks.
You just mentioned the big picture before. Where do you want to be, let's say, at the time of the French Open? Is it already a goal for you?
There is short-term goal, there is long-term goal. It's tough to say about timing. I know I will be much, much better. There is a lot of time until the French Open, so for sure I will be a completely different level physically and tennis-wise. So I'm not worried at all for French Open or for Wimbledon or for later, but I need to then focus on the momentum and focus on what I'm going to do daily to get to the level I want to be.
Last question, please.
Next tournament will be in Monte Carlo or
Monte Carlo? No, Monte Carlo. I'm going to practice. I need to mix between the practice, between match. I cannot just play match. I also need to build physically and tennis-wise. I spend a lot of time on the court to get better. So it's going to be practice until Monaco.
Stan Wawrinka im Interview. Ein paar Worte noch zu Raúl Munar. Der ist hier durch dieses Turnier ja ziemlich durchgecruised, das können wir sagen. Kein einziger Satzverlust und gegen Alexander Schewtschenko, gegen Nicolas Alvarez Varona, gegen Alex Molchan, der an hier an 2 gesetzt war, gegen Jerzy Wisley im Halbfinale und gegen Pedro Caccini im Finale. Raúl Munar ist ja durch das Turnier durchgebrannt.
Ja, und du hast gesagt, in Spanien läuft das gerade auch so ein bisschen unterm Radar, klar, da steht gerade der gute Carlitos hier groß im Rampenlicht, auch zu Recht natürlich, aber auch das ist ja eine ganz nette Geschichte, denn Jaume Munar hat 3 Finals vorher in Marbella gespielt, der stand schon 2020, der stand 2021 gleich 2-mal im Finale, nämlich bei diesem Back-to-Back-Event Challenger und ATP 250 und hat alle 3 verloren und in dem Fall waren es jetzt hier dann alle guten Dinge, sind 4 und konnte sich endlich hier die Trophäe in Marbella dann auch schnappen.
Jaume oder Jaume?
Das ist eine gute Frage. Da das ja katalanisch ist, also er kommt ja auch aus Mallorca, alter Spätzle von Rafael Nadal und dort ja der katalanische, mallorquinische Einfluss drin ist, glaube ich, kriegt man das im Original Jaume aus, aber die alten Castellanos sagen dann natürlich Jaume und demnach ist es, glaube ich, auch in Ordnung.
Gott sei Dank, dann bin ich beruhigt. Also, Marbella hat insgesamt ein ziemlich gutes Turnier abgeliefert. Ich habe sehr viele Matches dort gesehen und war sehr begeistert. Wer mich auch fasziniert, ist Jerzy Wisely, der im Moment eigentlich wieder eine ganz gute Phase hat. Und ich habe ihn gegen Andrei Kuznetsov in der ersten Runde gesehen. Kuznetsov, der vor 7 oder 8 Jahren mal Nummer 35 der Weltrangliste war und der komplett von der Bildfläche verschwunden ist, seit ein paar Jahren auch ganz wenig nur gespielt hat. Hat Wisely in 3 Sätzen gewonnen, dann gegen Norbert Gombos gewonnen, gegen Caballes Baena gewonnen und dann hat er gegen Ramon Munar keine Chance gehabt. Aber Wisely, der jetzt nicht den ultra durchtrainiertesten Eindruck im Moment macht, aber er hat im Moment immer wieder gute Siege dabei.
Vielleicht ganz kurz vorher noch was zu Andrei Kuznetsov. Auch den hatten wir in Tenerife letztes Jahr eben beim Challenger habe ich ihn getroffen. Da haben wir mit ihm drüber gesprochen. Also wer sich das nochmal gerne anhören will, kann da nochmal reinklicken. Da erzählt er nämlich quasi seine Geschichte, warum er nicht so viel gespielt hat. Also auch unglaublich viele Verletzungen erlitten hat, aber versucht sich immer wieder ranzukämpfen. Auch sehr bemerkenswert. Bei Wesley war das jetzt, ich habe gerade ein bisschen schmunzeln müssen. Ich sage nicht, wer es war, aber jemand war vor Ort und hat mir dann gesagt, Jerzy Wisely, der wirkt jetzt auch nicht so durchtrainiert, so ein ähnlicher Ton gehabt. Hat gesagt, ja, der wiegt also mindestens 120 Kilo so ungefähr, ja. Der hat noch richtig Bums auch in seinen Schlägen mit drin, das darf man auch nicht vergessen. Und wo er natürlich richtig Aufmerksamkeit erregt hat, war natürlich beim Turnier in Dubai, wo er Novak Djokovic geschlagen hat, der damals ja noch die Nummer 1 war.
Genau.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Das war das Turnier in Marbella. Wir wollen aber allerdings auch noch auf die zwei Turniere, die Challenger-Turniere, die in den letzten Wochen in der Schweiz stattgefunden haben, wollen wir noch mal zurückschauen, weil in Biel hat Juri Rodionow gewonnen aus Österreich, damals gegen Kasper Sug im Finale. Und da hat schon jemand wie Dominik Stricker aus der Schweiz schon für Furore gesorgt. Aber dann das Challenger in Lugano. Da hat Leandro Riedi das Finale erreicht. Dort hat er gegen Luca Nardi verloren, aber Leandro Riedi hat unter anderem Pierre-Hugues Herbert besiegt, auch den Landsmann Marc-Andrea Hüßler und in der ersten Runde Maxime Cressy, der an 1 gesetzt war hier. Leandro Riedi, die Schweizer scheinen die Übergangsphase zwischen Stan Wawrinka und Roger Federer und der nächsten Generation jetzt schon anzugehen. Da sind einige wirklich große Talente am Start.
Ich bin echt erstaunt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt wiederum faszinierend, was aus dieser doch so kleinen Schweiz hier wieder vor allem auch im Herrentennis hier wieder hervorgebracht wird. Und es waren, du hast gesagt, 2 Wochen Schweizer Indoor-Swing, wenn man so will. Zuerst in Biel, das ist der Standort, wo auch der Schweizer Tennisverband ansässig ist, und spielen dort eben auch in der dementsprechenden Halle und danach eben in Lugano. Also 2 Turniere, die im letzten Jahr schon auch stattgefunden haben, nach auch längerer Abstinenz haben wieder Challenger-Turniere in der Schweiz stattgefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kurz, habe schon 2-mal immer wieder gezuckt, dort nicht vorbeizufahren, eben aufgrund der Resultate dieser jungen Spieler, denn das ist ja immer so der Anlass, dann auch mal wieder vor Ort zu gehen, mit denen dann mal in Kontakt zu treten und sich mal dann auch wirklich umzuhören, und hätte sogar die teure Schweiz hier in Kauf genommen, weil der Wohlstand ist ja noch nicht ausgebrochen, aber am Ende habe ich es auf jeden Fall nicht gemacht, aber es hätte sich gelohnt. Und du hast Leandro Riedi angesprochen, das ist einer von denen natürlich, 20 Jahre alt, aktuell jetzt die Nummer 336 der Welt, der also im Finale von Lugano stand, dort sein erstes Challenger-Finale eben auch bestritten hat. Der hat vorher schon ein ITF-Turnier in Trimbach gewonnen gehabt dieses Jahr und auch im Jahr zuvor, glaube ich, schon 1. Also der hat schon 2 Turniere immerhin auf der ITF World Tennis Turnier Tour gewinnen können und hat ja auch 2020 den Juniors Doubles Title zusammen mit dem Rumänen Nicolas David Ionel gewonnen. Also der hat natürlich schon auch in den Juniorjahren auf sich aufmerksam gemacht und scheint jetzt so diesen Schritt in den Übergang in die auf die Seniorenebene gut zu bewerkstelligen. Und auch wenn es natürlich immer ein bisschen komisch anmutet, ein bisschen komisch klingt, erinnert mich ein bisschen an Alexander Zverev. Nicht nur ganz bisschen auch vom Äußerlichen her, sondern auch eben von seiner Statur her, na, so ein bisschen der schlaksigere Typ. Das ist dann vielleicht auch noch so eine Komponente, die da mit reinspielt, die das dann ein bisschen spannend macht, das Ganze zu beobachten. Aber er hat inzwischen schon eine sehr solide Vorhand, muss ganz klar sagen, Rückhand, da ist noch wirklich Potenzial und Luft nach oben. Auch das Service ist da noch ausbaufähig, aber das ist in solchen Altern dann auch relativ normal, denke ich mal. Aber das sind so die Bereiche, glaube ich, wo vor allem noch dran gearbeitet werden muss. Aber im Insgesamten ist er einer von insgesamt 4, die ich mir notiert habe. Also es ist nicht nur Leandro Riedi, es ist auch natürlich Dominik Stricker immer noch, der ja letztes Jahr in Lugano seinen ersten Challenger-Turnier-Sieg feiern konnte. Der ist immer noch nur noch 19 Jahre alt, ne, ist die Nummer 177 der Welt, hat inzwischen auch einen zweiten Challenger-Triumph ergattert, nämlich in Cleveland Anfang des Jahres auch, das noch obendrauf gelegt. Und dann sind noch 2 Namen mir aufgefallen in diesen 2 Wochen jetzt. Das eine ist der Name von Kilian Feldbausch. Mhm. Der ist gerade mal 16. Der war Nummer 9 oder ist sogar Nummer 9 der Juniorenweltrangliste. Der hat nämlich in Biel den Landsmann Marc-Andrea Hüßler geschlagen in der ersten Runde und hat da seinen ersten Erfolg auf Challenger-Ebene erringen konnten und hat dort auch immerhin dann noch ganz gute Performances abgeliefert in der darauffolgenden Runde. Und der andere ist noch ein junger Mann namens Jérôme Kühm, der 19 Jahre ist, auch ein ehemaliger Top 10 in den Juniors. Der hat es in Lugano bis ins Viertelfinale geschafft. Und ich glaube, das sind 4 Namen, die jetzt alle maximal 20 Jahre alt sind und doch schon die ersten ja, immerhin Achtungserfolge auf dieser Ebene verzeichnen konnten.
Also, man muss sich ja dann auch immer so ein bisschen gewahr werden, eine Karriere für Roger Federer wird nicht so schnell wieder möglich sein. Und klar, vielleicht auch so eine Karriere wie Stan Wawrinka wird nicht wieder möglich sein. Wir haben vor 2 Jahren, als wir über Carlos Alcaraz zum ersten Mal gesprochen haben, haben wir auch gesagt, jetzt halt mal wirklich die Pferde still oder die Pfoten auch ein bisschen still. Wir warten erstmal ab, dass er jetzt so durchgestartet ist. Das konnte man erhoffen oder das konnte man auch vielleicht denken, aber man konnte es vor 2 Jahren nicht erwarten. Das kann man vielleicht für Kilian Feldbausch jetzt auch noch nicht erwarten. Der ist junge, 16 Jahre. Bei Dominik Stricker bin ich mir allerdings relativ sicher, dass wir den in den nächsten Jahren relativ weit oben in der Weltrangliste dann auch sehen werden, weil der Junge hat meiner Meinung nach extrem hohes Talent.
Ja, es ist immer schwer voraussehbar, klar. Und gerade in den klassischen Tennisnationen, also in Spanien sowieso, wo die Presse ja auch ganz schnell mal einen riesen Hype veranstalten kann. Und da sind auch schon die ein oder anderen jungen Talente auch mitunter dran zerbrochen, muss man auch ganz klar sagen. Da ist man natürlich auch inzwischen sehr, sehr vorsichtig. Zu der Geschichte Carlos Alcaraz mag man vielleicht auch noch sagen, dass natürlich die Konstellation schon sehr günstig war. Und ich war ja damals in Triest, wo er das erste Challenger-Turnier gewonnen hat. Und natürlich die Kombination mit Juan Carlos Ferrero an seiner Seite und diesem ganzen Staff der Akademie dahinter, das, glaube ich, hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat man früh gesehen, dass es natürlich jetzt so durch die Decke geht. Das ist klar, das kann man nie vorhersehen, aber das war schon ein bisschen so vorgezeichnet. Und ich glaube, das ist ähnlich so, was du, glaube ich, jetzt auch so dieses Gefühl mit Dominik Stricker wahrscheinlich auch hast, ne? Wo man sagt, na, also der hat sich hier auch eben schon seine ersten Erfolge konnte schon verzeichnen und dementsprechend geht man auch davon aus, dass da schon eine gewisse Konstanz vorhanden ist, eine gewisse Reife auch vorhanden ist. Ja, du weißt, ich bin da auch immer sehr gerne, achte da auch gerne immer so ein bisschen auf die psychologische Komponente. Es geht nicht nur so um die eigentliche Spieltechnik oder Spielanlage, sondern eben auch viel, inwieweit die Jungs in dem Alter dann eben auch sowas auch im Kopf verarbeiten können und mit engen Spielsituationen und sowas umgehen. Und ich glaube, da hat man bei Alcaraz das sehr früh gesehen, dass er da sehr, sehr weit ist. Und ich glaube, da bist du liegst du auch nicht verkehrt wahrscheinlich, wenn dann das von Dominik Stricker behaupten kann. Und die nächsten Monate und ich glaube bis zum Ende des Jahres wird sich da auch noch der Weg weisen. Er ist natürlich jetzt, wie gesagt, die nächste Woche dann auch in Madrid gemeldet, also der Übergang dann auf Sand. Mal schauen, wie das dann eben funktioniert. Und dann kann er schon relativ schnell ja auch an den Top 100 kratzen. Das geht ja dann auch relativ fix in den Sphären der Weltrangliste, auch das haben wir schon öfter mal betont, wenn du da mal ein paar Turniere hintereinander hast, die gut laufen, dann kannst du richtig schnelle Sprünge, richtig große Sprünge verzeichnen und dann bist du plötzlich auf ATP-Ebene und naja, dann gilt es verletzungsfrei zu bleiben, weiter kontinuierlich zu arbeiten und plötzlich kommt man dann vielleicht immer ganz nach vorne. Ja? Also das ist alles möglich. Ich möchte nur ganz kurz eine Sache noch sagen.
Ja, bitte.
Ja, bevor ich das vergesse, weil wir ja jetzt wieder von einem zweiwöchigen Challenger Swing in der Schweiz sprechen. Wir sprechen vom, ich glaube, inzwischen 7. Turnier, Challenger Turnier, das in Italien bereits dieses Jahr stattgefunden hat. Wie viele Turniere haben wir in Deutschland gehabt?
Hatten wir schon eins?
Nein, gar keins.
Ja.
Und das ist halt immer noch so eine Geschichte, die glaube ich, doch immer mal auch wieder angesprochen werden sollte. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht die Lösung, klar. Aber es ist natürlich ein Baustein, ne, dazu auch diesen jungen Leuten überhaupt die Möglichkeit zu geben. Ein Kilian Feldbausch hätte nie auf Challenger-Ebene spielen können. Der hat eine Platzierung von 1100 oder irgendwas. Mhm. Ne? Aber das ist natürlich die Möglichkeit, mit einer Wildcard in so ein Turnier reinzugehen, unglaubliche Erfahrungen, glaube ich, zusammen, auch mal ein bisschen mitzukriegen, wie läuft es überhaupt auf der Ebene und dann vielleicht aber auch eben noch den einen Sieg hier mit einfahren, der ihnen ja dann auch immerhin 11 Weltranglistenpunkte oder 7 Weltranglistenpunkte bringt, die ja dann, wie gesagt, auch in dieser Höhe der Weltrangliste dann auch einen unglaublichen Mehrwert darstellen.
Absolut. Wir hatten früher Koblenz so in der zweiten Australian Open Woche.
Richtig. Richtig, wir hatten immer, ja, wir hatten, vorher war es Heilbronn, das alte Hallenturnier, ne? Was, also diese zweite Australian Open Woche, die war traditionell immer mit einem deutschen Turnier besetzt, ne, über viele Jahre hinweg. Und jetzt ist das Kickoff wieder in Heilbronn, aber natürlich erst im Mai, ganz ja. Genau.
Ja, also das ist in der Tat ein Problem und wir haben hier dann ja auch schon mit Klaus Eberhardt darüber gesprochen, wie kann man Spielmöglichkeiten für junge deutsche Spieler dann auch ermöglichen und es gibt ja ein paar Spieler, die dann jetzt auch Spielmöglichkeiten brauchen und benötigen würden und die gibt es halt im Moment in Deutschland nicht. Oberhaching war jetzt ein M15-Turnier, also 15.000 ja. Dollar, das ist dann halt auch die niedrigste Stufe bei den ITF-Turnieren und da bräuchte es mehr Turniere, glaube ich, dann auch in Deutschland, da bin ich absolut deiner Meinung.
Ja, würde sich ja eben auch anbieten. Ne? Also das, was halt auch diese, wir haben ja auch die Infrastruktur von den Akademien her und so weiter. Ne? Und ich sehe es halt jetzt wieder, im Übrigen, wenn ich auch das noch ganz kurz sagen darf, also die Spanier, die ja vor ein paar Jahren diesen Wechsel eben gemacht haben, die ja auch ewig lang nicht viele Challenger-Turniere oder sowas gemacht haben, aber durch den Verband eben jetzt auch, ich glaube, 10 oder 12 Turniere dieses Jahr machen, also auch wieder eine neue Rekordzahl eigentlich erreicht haben und im Übrigen auch schaffen, diese ganzen Turniere auch recht gut medial zu vertreten. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, haben einen Vertrag mit Eurosport gemacht, ja. Wo jetzt wieder das Finale, glaube ich, des Turniers in Murcia oder zumindest das Finalwochenende übertragen wird. Also die sind dann natürlich schon immer irgendwo Vorreiter, muss man ganz klar sagen, wo man sich dann eben auch ein bisschen was abschauen kann.
Absolut. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort, aber wir wollen noch auf die nächsten Wochen zu sprechen kommen, die es in der Challenger Tour gibt, weil der April ist eigentlich mal sehr, sehr interessant. Wir haben in dieser Woche Mexico City, was stattfindet, mal wieder und wir haben nächste Woche San Luis Potosi, eins der ältesten Challenger Turniere, was die Challenger Tour im Moment erlebt. Seit 1980 gibt es dieses Turnier. Madrid gibt es nächste Woche, Sarasota gibt es dann auch, Barletta in Italien und halt San Luis Potosi. Danach die Woche ist Prag, Split, Tallahassee und Aguas Calientes, ein neues Challenger-Turnier im April. Und Ende April dann Ostrava, Rom, Savannah, Buenos Aires und Morelos. Also ganze Menge los. 18 ATP-Challenger-Turniere im April. Das sind gute und viele Spielmöglichkeiten für die Spieler so ab Position 50.
Ja, ich habe es eingangs gesagt, das ist ein absoluter Wahnsinn und es ist, glaube ich, so viel los wie seit Jahren nicht mehr. Also wir haben selbst das, was in der Pandemie alles an Turnieren dort beschnitten wurde, an Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten. Das, aber so ein Gefühl wird jetzt alles doppelt und dreifach nachgeholt. Und interessant, dass eben auch hier zum Beispiel Länder wie Mexiko dort hier einen längeren, mehrwöchigen Swing dort auch durchführen. Und ja, also das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Auch Madrid jetzt mit dabei. Nächste Woche, bin sehr gespannt. Das ist der alte das ist die alte Austragungsstätte, wo früher der Madrid Tennis Grand Prix stattgefunden haben. Da haben hier noch so Leute wie Björn Borg, John McEnroe gespielt. Und da versucht man so ein bisschen dieses Flair, diese Anlage hier auch wieder zu beleben, die ja auch genutzt wird zum Beispiel für die Trainings während des Masters-Turniers, was dann ja in der Cajamarca stattfindet. Und ja, bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird.
Und wir werden danach dann wieder eine neue Challenger Corner veröffentlichen und dann haben wir vielleicht auch wieder Spieler im Interview, wo wir hinterher sagen könnten, ja, wir haben ihn zuerst bei der Challenger Corner gehört. Ist ja der Plan.
Da hoffen wir drauf. Das ist immer der Plan, natürlich, klar.
Das ist der Plan. Das war's mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.